Willkommen bei unserem Podcast der CSU-Fraktion Frag nach. Ich freue mich heute sehr, dass Frau Inselkammer bei uns ist, eine Wirtin mit Herzblut und Leidenschaft auf dem Oktoberfest vertreten. Wir haben jetzt einen kurzen Einspieler über Sie und dann reden wir miteinander.
Alles klar, freue mich.
Heute ist bei uns eine wahre Münchner Institution zu Gast, Katharina Inselkammer. Sie führt das berühmte Armbrustschützenzelt auf der Wiesn und sie hat mit der Kunstwerkküche ein inklusives Gastronomieprojekt geschaffen, das Münchens Schülerinnen und Schüler mit gesunder Küche versorgt. Während unser Fraktionsvorsitzender Klaus Holecek sich mit 85 Landtagsabgeordneten herumschlägt, jongliert Frau Inselkammer mühelos 7.460 Plätze im Bierzelt. Man könnte fast meinen, die Politik könnte hier noch was lernen. Herzlich willkommen, Frau Inselkammer. Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei Frag nach.
Gut, aber dann reden wir erstmal über das Oktoberfest. Die Wiesn ist ja noch nicht so lange vorbei und war, glaube ich, eine friedliche und schöne Wiesn. Aber sagen Sie mal, was ist denn das Besondere an dieser Zeit?
Also die Wiesn ist viel, viel mehr als ein Fest. Die Wiesn ist ein Lebensgefühl, das muss man ganz klar sagen. Und die Wiesn ist eine fünfte Jahreszeit, ist fast übertrieben. Es ist die Jahreszeit von München, die München prägt mit allem. Ja, ich bin ein hoffnungsloser Traditionalist und unglaublich konservativ. Und das bin ich übrigens auch gerne.
Ja, so.
Ich trage also auch das ganze Jahr über Dirndl und Trachten, wäre auch dementsprechend oft angesprochen drauf. Aber ich finde, die Wiesn ist ein unglaublich schöner Ort, um Erlebnisse zu sammeln, um Menschlichkeit zu erleben und ein Miteinander. Und es macht München aus. Es ist ja egal, wo man auf der Welt ist. Also die Wiesn wirst du
kennt
immer
jeder,
ja. Also die Wiesn ist einfach. Also es hat München geprägt.
Ja, das ist richtig.
Oder hat München die Wiesn geprägt? Also auf jeden Fall gehört's zusammen.
Aber man merkt es ja, dass das mit Herzblut und Leidenschaft von Ihnen gelebt wird. Was war jetzt auf der Wiesn, auf der letzten so dieses Erlebnis, wo Sie sagen, Mensch, da erinnere ich mich jetzt spontan nur dran, das war was ganz Besonderes. Gab es da irgendwas?
Also ich sage immer, ich erlebe an einem Tag so viel wie manche Leute im ganzen Jahr. Ja? Und es passieren so viele lustige Sachen. Also spontan fällt mir jetzt als Lustiges zum Beispiel ein, dass ein Italiener geschrieben hat, also danke für die Reservierung, halt in Englisch, ja, do you accept kids? He is 5 years old. Und dann hatten wir gerade unseren Lustigen und dann habe ich geantwortet, no, sorry, only master in Visa Card. Das war unglaublich komisch. Ich hatte ihn 5 Minuten später am Telefon und habe es dann aufgelöst. Aber es ist so, eben so diese Verbindung und wann trifft bayerischer Humor auf den Rest der Welt. Ja. Nein, aber was ist das Besondere? Es ist, also dieses Jahr auf der Wiesn, es ging mir nicht oft so. Dieses Jahr auf der Wiesn, es hat angefangen und am zweiten Tag habe ich gar nicht gewusst, ist es noch 23 oder schon wieder 24, weil es einfach, du kommst in eine eigene Stadt. Leute sind gleich, es sind alle gut drauf. Du gehst ja auf ein Fest.
Ja,
deshalb finde ich es ja auch anständig, dass man sich gut anzieht.
Und ich finde es auch schön, die Tracht. Ich bin ja selber im Trachtenverein, ich war Bürgermeister in Bad Wörishofen und bin damals auch im Trachtenverein mit dabei gewesen, aber mal so einen kleinen Schublader sogar einstudiert, werde ich nie vergessen in meinem Leben. War ganz schwierig, hohen Respekt vor
welchen
denen.
Welchen GAU können Sie an?
Na, das ist bei uns der Trachtenverein Alpenblick, das ist in Schwaben. Und da war ich dann Mitglied, habe auch GAU-Trachtenfest einmal gehabt. Also ich finde das großartig, ich finde das ist Tradition, das lassen wir uns auch von niemandem nehmen. Das ist etwas ganz Besonderes.
Ganz besonders und ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber meine Tochter ist ja das Münchner Kindels amtierende und da lernen wir sehr, sehr viele Trachtenfeste kennen, rund um München. Ja. Und man muss sagen, was der Trachten- und Schützenumzug hier in München ist, also so, sage ich mal, groß, so geordnet, so traditionell ist sonst keiner.
Ja.
Also es gibt schon auch sehr, sehr, also im Oberland gibt es da wirklich tolle, wir sind bei die Chiemgauer Zminger, auch im Trachtenverband natürlich.
Sehr gut.
Ja, natürlich. Also wir fahren ja immer mit den Kutschen ein, das ist, glaube ich, gehört einfach auch zur Tradition dazu und wir haben da unglaubliche Auflagen. Es ist wirklich schwierig. Ich verstehe das, dass Sicherheit groß geschrieben wird, aber mittlerweile ist es so, dass wir uns fast an den Sendlinger Tor beamen müssen. weil dann heißt die Polizei kann das nicht mehr darstellen, dass dann die Leute da schon auf dem Wagen sind und dann müssen alle dorthin kommen. Und was ich auch wirklich traurig finde, ich sage es jetzt einfach mal so, wir haben früher immer Blumen verteilt an die Leute außenrum. Wir dürfen nichts mehr runterschmeißen, ja, gar nichts mehr. Und dann schaue ich mir andere Paraden an, ich sage jetzt vielleicht mal keinen Namen, aber andere Paraden in München, die groß durch die Straßen ziehen, ja, die halberte Häuser runterschmeißen. Und das finde ich schade, weil es macht was aus, wenn Leute am Straßenrand sind und mit Blumen beschenkt werden, ja, und das können ja auch die begleitenden Musiker, ja, oder ja, bei uns haben es immer die Armbrustschützen, die haben ja ihre falschen Armbrüste dabei, ja, und haben dann die Blumen so überbracht. Und das war total nett und die Kinder haben sich gefreut und alles. Und das finde ich schade, dass man das nicht mehr darf.
Also ich sage Ihnen, Bürokratie und Regulierung ist die Geißel der Menschheit geworden. Wenn wir das nicht in den Griff kriegen, dann wird der Staat bald nicht mehr funktionieren. Wir müssen uns verabschieden, dass wir alles und jedes regeln können. Es wird nicht funktionieren. Wir brauchen tatsächlich eine neue Kultur auch, dass wir vom Vertrauen ausgehen und nicht vom Misstrauen. Es wird dazu führen, dass es mehr Eigenverantwortung gibt. Die muss man dann auch leben. Manche Menschen wollen nicht mehr Verantwortung, wenn es dann soweit ist. Das ist auch meine Erfahrung. Und wenn sie was ändern, dann haben sie natürlich sofort 10 Bedenkenträger, die sagen, aber das gerade dürft ihr nicht ändern. Wir tun das in Bayern gerade mit einem Beschleunigungs- und Modernisierungsgesetz im Bau zum Beispiel. Kam man gleich die Ersten und gesagt, ja, aber bei den Stellplätzen müsst ihr trotzdem und so. Wir werden das nicht lösen, wenn wir nicht mal wirklich mit großen Schritten vorangehen. Für meine Fraktion ist das Thema, das Leben der Menschen wieder einfacher und unkomplizierter zu machen, das Leitmotiv der Arbeit. Das ist eine Riesenaufgabe. Es hat nämlich nicht nur was mit Gesetzen zu tun, auch mit dem Vollzug von Gesetzen. Wissen Sie, wenn Sie Beamtinnen und Beamte haben, die, wenn sie mal mutig entscheiden, im Rahmen ihres Ermessens, nachher an die Wand gestellt werden und dafür büßen müssen, dann werden die das nimmer machen. Dann sagen die, warum tue ich mir das an? Wir brauchen eine Unterstützung. Wir brauchen wieder ein völlig neues Denken. Das ist aber eine Aufgabe der ganzen Gesellschaft. Da muss jeder mitmachen, vom Minister angefangen bis runter zu den Einzelnen.
Es ist unglaublich. Also ich kann jetzt einfach nur mal von 2 Bauprojekten erzählen, die wir im Moment gerade haben. Und wir sind so frustriert. Mhm. Ich kann es gar nicht anders sagen. Also es ist notwendig, dass gebaut wird. Ja. Es ist gewollt, dass gebaut wird. Aber es wird einem alles in den Weg gelegt, alles, was dieses Bauen verhindert. Also ich kann jetzt da mal 2 Sachen anführen. Das eine ist ein Projekt unserer Familie von der Brauerei Aing. Wir haben ein altes Gebäude in München, was wir neu geplant haben. Dort sollten entstehen 20 Wohnungen, ein Kindergarten und eine Gastronomie. Ja. Wir haben die Baugenehmigung erhalten und haben aber nicht gebaut. Es war nicht im Moment nicht finanziert, aber dann kam Corona. So, und dann haben wir eine Verlängerung der Baugenehmigung beantragt. Und dann haben wir eine Mitteilung gekriegt, dass es jetzt unter Denkmalschutz steht. Mhm. So, jetzt steht das Ganze unter Denkmalschutz, ja, unter den Vorauskehrungen, also es ist es wirklich nicht finanzierbar, ja, das Ding liegt jetzt brach. So, das ist wirklich frustrierend. Andere Geschichte, ich baue gerade in Deisenhofen den alten Bahnhof um, dort werde ich in meiner Inklusion. Ich arbeite ja seit 8 Jahren in der Inklusion, also mit geistig und seelisch schwerbehinderten Menschen. Da reden
wir ja nachher nochmal drüber. Ja,
ja, und da habe ich eben den alten Bahnhof, den ich eben umbaue. Also kann ich erzählen, was ich da alles mache. Am 1. Januar diesen Jahres habe ich Baugenehmigung eingereicht. Habe ich sie bis jetzt? Nein. Es ist zuerst das Inklusionsamt gewesen mit dem Denkmalschutzamt, die sich nicht einigen konnten. Ich habe jetzt in diesem Haus, das nicht wirklich groß ist, 2 Treppenhäuser und einen Lift. Ja? Dann kam der Brandschutz und hat gesagt, ihr bräucht noch mehr Platz um die Treppenhäuser rum. Das heißt, der Stauraum ist jetzt auch noch weggefallen. Wunderbar. Jetzt waren wir eigentlich so weit. Ja? Ich meine, du hast ja auch die Handwerker, alle warten. Jetzt brauchen wir ein Schallschutzgutachten. Ja? Ob man Menschen überhaupt zumuten kann, dazu wohnen.
Das, was Sie beschrieben haben, ist leider Realität in vielen Bereichen. Deswegen müssen wir das ändern. Auch wir brauchen Genehmigungsfiktionen. Wir haben ja da schon einiges gemacht, aber das muss natürlich noch viel mehr werden. Ja, und es kostet. Haben zum Beispiel jetzt Genehmigungsfreiheit bei Dachgeschossausbau, bei Nutzungsänderungen. Das wird alles im Moment umgesetzt. Aber es ist tatsächlich ein Prozess, der muss viel schneller gehen, vereinfacht werden. Und das, was Sie beschrieben haben, ist eigentlich, Sie bringen gute Projekte auf den Weg. verlieren irgendwann die Lust dran, weil sie behindert werden, eigentlich in dem, was sie unternehmen wollen. Sie sind ja Unternehmer und wir müssen den Menschen wieder mehr Freiräume und Spielräume geben und das System auch vereinfachen. Das geht los von Verbandsklagerichten. Heute kann jeder in diesem Land irgendwo, egal ob er unmittelbar betroffen ist, eine Klage erheben. Das verzögert alles. Also das sind Prozesse, das verspreche ich Ihnen, die wir mit großer Vehemenz angehen.
Ja, also die Frustration ist irgendwann dann gegeben und du denkst, damit mache ich halt gar nichts mehr. Ja, kann man aber nicht, wenn man so aufgestellt ist. Man will ja weiter.
Ja, na klar.
Man will weiter. Aber
muss
es
ja
ist,
auch sein.
Es ist eine große Frustration und was es am Ende des Abends ist, es kostet mehr Geld. Es kostet mehr Geld, weil der Zeitpunkt, ab wann du dann verdienst, zieht sich ja auch immer nach hinten raus. Und, da gebe ich Ihnen auch recht, also die Bereitschaft des Klagens, ja, die scheint mir ja exorbitant in die Höhe geschossen zu sein. Das ist unglaublich. Man kann immer miteinander reden.
Wissen Sie, der Rechtsstaat ist ja wichtig. Und ich bin ja selber Jurist. Also ich finde, das ist schon was Gutes. Und wenn man unmittelbar betroffen ist, muss man auch Einsprüche machen können. Aber dass Leute, die überhaupt nicht mehr betroffen sind, mit Verbänden, die irgendwo sitzen, Klage einreichen, die dann ein Projekt vor Ort verhindern, das muss man sich echt überlegen, ob das noch sinnvoll ist und richtig. Und wir brauchen natürlich andere Prozesse. Wir müssen auch mal überlegen, ob jedes Bürgerbegehren bei einem bestimmten Thema sinnvoll ist. Ich bin ein großer Fan der Bürgerbeteiligung, war selber 12 Jahre Bürgermeister. Aber die Frage ist natürlich, kann man das anders steuern, Bürgerbeteiligung anders leben, die notwendig ist und dafür die Prozesse vereinfachen und beschleunigen. Also da müssen wir ran. Das ist eines der großen Themen für den Staat der Zukunft.
Das wäre übrigens eine Frage von mir an Sie. Wie würden Sie vorschlagen oder was würden Sie einem jungen Menschen sagen, um Politik interessant zu machen oder für ihn in die Politik zu gehen, was würden Sie einem jungen Menschen sagen, was wäre ein guter Weg, ja, sich damit auseinanderzusetzen, was wäre eine gute Ausbildung, ja, wie soll sich ein junger Mensch, also wie machen Sie Politik für junge Menschen attraktiv?
Also ich glaube, was aus meiner eigenen Vita, ich bin tatsächlich über die Schule, über Diskussionen, über Politik in der Schule, habe ich mich interessiert für Politik, bin dann in die Kommunalpolitik irgendwann gegangen. Ich glaube, das ist die Wurzel der Politik, also vor Ort zu gestalten, mitzuentscheiden, was passiert in meiner Region, in meiner Stadt, sich da einzubringen, auch Verbündete zu finden, für Mehrheiten zu schauen, dass man Prozesse mitbegleitet. Ich glaube, das ist ein Thema, das mich immer noch begeistert und für mich war die Zeit als Bürgermeister tatsächlich die entscheidende Zeit überhaupt in meiner politischen Laufbahn. Ich habe ja nachher viel erlebt als Gesundheitsminister in der Corona-Pandemie, die für die Gastronomie auch eine Riesenherausforderung war. Aber ich sage, die Wurzeln liegen tatsächlich vor Ort und ich glaube, auch den Menschen zu sagen, wir können etwas tun, wir reden nicht nur drüber, wir müssen wieder das Machen in den Mittelpunkt stellen, wir können Dinge umsetzen. Und eine Ausbildung brauchst du ja nicht. Du musst mit gesundem Menschenverstand irgendwie an die Dinge rangehen und musst versuchen, echt auch die Sachen umzusetzen und nicht ewig in Gutachten, Sie haben es vorher angesprochen, oder Arbeitsgruppen, Arbeitskreisen, sodass die Leute irgendwann die Lust verlieren und sagen, ich kann ja eh nichts bewegen. Und wir müssen die Dinge offen ansprechen. Wir dürfen nicht drum rumreden. Also das ist in der Politik ja oft auch so ein Thema, du redest um den heißen Brei manchmal rum. Wir müssen es wieder klar sagen, für was wir stehen, welche Haltung und welche Position wir einnehmen.
Ja, aber gerade da wäre doch eine Ausbildung das Richtige. Also ich bin ja schon so der Meinung, ich würde ja auch einfach die ganzen Mandate gerne so besetzen, dass Menschen mit der Thematik schon mal zu tun gehabt haben. Also dieses breite Spektrum baut man erst im Laufe seines Lebens auf. Aber jetzt gerade in der heutigen Zeit, also ist es nicht sinnvoll, dass man zum Beispiel, sage ich mal, in die ökologische Richtung geht oder dass man sich in die Zukunft der Energieversorgung geht. Also eine Ausbildung finde ich essentiell.
Eine Ausbildung also, schon, ich habe jetzt gemeint für die Politik meines
Lebens. Ja, genau, wenn jemand in die Politik geht.
Naja, aber ehrlicherweise ist es ja sein persönliches Lebensumfeld, das einen prägt. Und ich finde, ein Parlament und die Politik muss eigentlich das Spiegelbild der Gesellschaft sein. Das ist das Problem. Wir haben zu wenig aus den verschiedenen Bereichen. Wenn Sie heute mal schauen, was mich immer noch für mich ein wichtiges Thema ist, ist die Pflege. Weil ich glaube, die Pflege wird zur Schicksalsfrage auch der Generationen, wenn wir sehen, vor welchen Herausforderungen wir stehen.
Deshalb sollte man das wieder einführen nach der Schule ein Jahr.
Da bin ich dafür.
Und zwar nicht 8 Monate, sondern 12 Monate.
Bei mir rennen Sie offene
Türen. Drei Möglichkeiten.
Wir sind für verpflichtende Gesellschaftszeit.
Ja, also entweder Bund, ja, 12 Monate, oder Sozialdienst, Bufti, 12 Monate, oder dritte Möglichkeit, Hauswirtschaft. Für Männchen und Weibchen. Ja, zeitgleich würde ich würde ich sehr bevorzugen, wenn man eine Ausbildung als, gerade bei den Kitas, weil das sind ja die ganz mini-kleinen, ja, Kitas und dann Kindergarten, dass man da mehr Geld zahlt, mehr Geld in die Hand nimmt für die Vergütung, aber dass die Ausbildung einfach auch eine akademische wird.
Ja. Ja, wir haben ja schon die Akademisierung in vielen Bereichen. Da bin ich ehrlich gesagt unterschiedlicher Meinung. Ich glaube, die Akademisierung ist wichtig, auch in der Pflege zum Beispiel. Wir brauchen aber auch noch die berufliche Bildung. Die ist schon ein Fundament auch. Beides muss möglich sein.
Dual.
Muss auch durchlässig sein. Ja.
Alles dual.
Und bei dem Thema Vereinbarkeit, Familie und Beruf, ich glaube, es gibt verschiedene Lebensmodelle. Eins haben Sie beschrieben, es gibt aber auch andere Notwendigkeiten. Also wir müssen beides abbilden in der Gesellschaft. Es gibt ja auch Menschen, die alleinerziehend sind, die beide arbeiten müssen aus bestimmten anderen Dingen. Die müssen auch Betreuungsmöglichkeiten haben. Also ich glaube, beides muss möglich sein und abgebildet werden. Das ist auch ein Kernthema. Wir haben jetzt umgestellt beim Familiengeld zum Beispiel. Sie haben das ja mitgekriegt. Mhm. Weil wir gesagt haben, wir müssen Strukturen stärken, aber wir wollen trotzdem das Modell auch der Familie weiter stärken. Und das ist bei der Pflege ja genau dasselbe. Und ich glaube, das müssen wir auch in der Gesellschaft breiter diskutieren. Deswegen ist die Gesellschaftszeit, ich finde, das muss nicht nur ein Thema sein von Jungen. Es gibt auch in einem Leben Möglichkeiten, sich da einzubringen. Auch die Frage, wo kommen die Ehrenamtlichen in der Zukunft her? Wer ist denn noch bei der Feuerwehr? Wie können wir das besser honorieren, mehr wertschätzen, mehr Wert reinbringen? Das sind schon Diskussionen, die wir führen. Ich würde aber jetzt gerne mal zu dem Thema Inklusion mal kommen, weil ich ja gelesen habe, dass Sie da wirklich ein eigenes Restaurant haben. Und das ist ja etwas ganz Besonderes, die Inklusion. Erzählen Sie mal ein bisschen was darüber.
Ja, das Restaurant habe ich nicht mehr.
Das haben Sie nicht mehr?
Nein, weil der Vermieter den Mehrwert an der Inklusion nicht mehr gesehen hat und mich mein Herzensprojekt hat abreißen lassen. Okay. Inklusive dem Estrich alles rausreißen. Genau, das ist noch sehr frisch und sehr... Ja, unverständlich, habe sogar einen Nachmieter gebracht, der nicht akzeptiert wurde. Gut, es passiert ja im Leben nichts, was nicht einen Grund hat oder was eigentlich zu was anderem bringt. Ich habe mein neues Projekt, was eigentlich eine Erweiterung hätte werden sollen, wird halt jetzt das Hauptprojekt. Derzeit habe ich eine Produktionsküche und wir machen im Moment Catering, nach wie vor, was wir auch sehr gut machen, und Privatkochverleih. Wenn dann das neue Projekt ist, dann machen wir das wieder. Das haben wir ein Restaurant, einen Biergarten, Veranstaltungsräume und Wohnraum für geistig und seelisch schwerbehinderte Menschen. In meinem Betrieb, den ich jetzt 8 Jahre geführt habe, waren 70% der Menschen geistig und seelisch schwerbehindert. Ich habe meine Mitarbeiter derzeit in 5 Betrieben in München untergebracht bei Kollegen. Das heißt, ich habe 5 Betriebe in München inklusiv gemacht, die sich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt haben. 2 Kollegen kamen jetzt schon auf mich zu und haben mich gefragt, ob ich sie wirklich wieder zurückhaben möchte. Sie sind so dankbar, weil es natürlich mit der ganzen Mannschaft was macht. Mhm. Ja, also ich habe in der Zeit 26 Menschen mit 100%iger Schwerbehinderung ausgebildet, weitergebildet, stark gemacht, dass sie von daheim ausziehen konnten und jetzt selbstständig leben konnten. Was ich gemerkt habe, ist, dass leider die echte Inklusion weder gelebt wird noch unterstützt wird. Ich halte also auch Vorträge. Mhm. Man hat die Möglichkeit als Firma.
Was meinen Sie mit echter Inklusion?
Also echte Inklusion ist für mich, dass ein Mensch, der 100% schwerbehindert ist, in einer GmbH, was ich war, erster Arbeitsmarkt, arbeitet, nicht die gleichen Unterstützungen bekommt wie eine gemeinnützige GmbH. Mhm. Also das ist ja dann der zweite Arbeitsmarkt. Mhm. Also am ersten Arbeitsmarkt ist es einfach immer noch nicht, sag ich mal, gleichgestellt. Ja, ich erwarte nicht, dass man das noch, dass man mehr macht. Ja, ich bin auch Inklusionsbeauftragte der Wiesenwirte übrigens, setze mich da auch mit dem Behindertenbeirat auseinander. Aber ich sage immer so, die Menschen, die verstehen, was ich mache, das sind die, die es im Bekannten-, Freundes- oder Verwandtenkreis schon mal kennengelernt haben. Für die anderen ist das ein großes Fragezeichen. Ich gehe heute über die Straße, wir überfahren, habe eine Gehirnblutung, ja, dann bin ich potenzieller Mitarbeiter bei mir. Ja, also es kann einfach immer und überall passieren. Mhm. Und was im Moment ist, es kommt ein Tsunami von jungen Menschen auf uns zu, die einfach seelische Beeinträchtigungen haben.
Stimmt.
Ja, also Depressionen, das wäre auch ein ganz großer Punkt, wollte ich mit dir auch noch drüber reden, müssen es schaffen, dass auch solche Menschen Unterstützung erfahren.
Absolut.
Ja, also ich habe dieses positive Erlebnis, dass ich eben solche Menschen, ich spreche es einfach mal aus, mit einer Depression, die stelle ich mit einem Menschen, der Trisomie 21 hat, zusammen zum Knödeln, weil wir produzieren Knödel. Wir haben sogar vier Wiesenzelte mit Knödeln versorgt. Das heißt, einer macht einen Teig, zwei wiegen ab und fünf stehen in der Reihe und knödeln miteinander. Ja? Tolle, tolle Arbeit.
Glaube ich.
Hat fast was mit Meditation zu tun, genau. Und es ist so bereichernd. Mhm. Ja. Und der eine findet wieder einen Sinn im Leben. Und diese Kombination und diese Küche, die ich eben gebaut hatte, die war so rund. Die hat da einfach gepasst. Ja. Es waren überall ganz große Fenster, dass sich jeder gesehen hat. Ich habe das komplett selber finanziert, mit großem Frust, muss ich sagen, weil ich hatte mir einen Berater damals genommen, der sein erstes Projekt mit mir in Bayern gemacht hat, und in Bayern funktioniert das Leben halt anders und ich habe die Zuschüsse leider nicht bekommen und musste das alles selber darstellen, was ich sehr schade finde. Das ist eben die Sache, wo ich sage, Inklusion muss sichtbarer gemacht werden. Mhm. Ja, sichtbarer gemacht werden insofern, dass es einfach normal wird. Also wann haben wir es denn geschafft? Geschafft haben wir es dann, wenn sich jemand bewerben kann, ohne zu sagen, Sie übrigens, ja, ich habe nur einen Arm, ich muss
normal werden.
Ja. Ich muss alle zwei Stunden einmal die Sonne sehen. Es gibt ja unterschiedlichste Sachen, aber es gibt immer eine Möglichkeit. Mhm. Und das ist auch das, was ich jetzt bei mir gemerkt habe. Also ich bin ja die Erste, die in Bayern Inklusion, also in die normale Berufsschule gebracht hat. Also ich habe ein großes Lob da an die Simon-Knoll-Straße, also an die Berufsschule, die da mit mir wirklich zusammengearbeitet haben. Wir haben die ersten zwei Auszubildenden haben wir als Tandem geschickt. Das heißt, wir haben einen besonderen und einen nicht eingetragenen besonderen zusammengetan. Und am Schluss haben wir sie aber ganz alleine geschickt. Und wir haben, also Bestand heute haben wir 8 Menschen, 100% schwerbehindert, an der normalen Berufsschule fertig ausgebildet. Und das macht natürlich was mit einem. Ja? Und wir haben dann Menschen, es gibt Menschen, die sind für die Ausbildung einfach, sage ich mal, zu besonders. Und da haben wir eigene Ausbildungen erfunden. Mhm. Ja? Also wir haben zum Beispiel den Softdrink Sommelier gemacht, ja, oder wir haben
den Softdrink Sommelier,
ja.
Das hört sich spannend an.
Ja. Ja, genau, oder wir haben einen Cocktailmixer aus ihnen gemacht, oder ich habe eine ganz tolle Barista gefunden, die hat halt dann einen Barista-Kurs gemacht, der hat nicht 2 Tage gedauert, sondern 2 Wochen, ja, aber meine Mitarbeiter können ihnen sagen, wo welche Bohne wächst, wie die geröstet wird und wie man einen schönen Kaffeeschaum macht, und dann bekommen sie ein Zertifikat, und dann haben sie ein Zertifikat in der Hand. Und dann sind sie einfach jemand. Weil man in der heutigen Zeit, oder das ist einfach so, du bist jemand, wenn du was vorzeigen kannst. Mhm. Ja. Ist traurig, aber so ist es. Aber es ist schön, das zu sehen. Und auch wenn ich jetzt das schließen musste, da war die Inklusion leider nicht mehr gewollt. Das ist eigentlich dramatisch. Ja. Aber ich habe 26 Menschen, Stand heute, weitergebracht, und großartig, ich habe 26 Menschen. Ja, das sage ich gar nicht, um mich zu loben, sondern ich sage es einfach, um zu sagen, es ist möglich.
Ja, klar. Ja, und für die Menschen ist es ein großer Gewinn.
Natürlich. Ich lade ja dann meine Mitarbeiter, weil wir ja die Knödel für die Wiesn machen, ja, lade ich ja dann auch immer auf die Wiesn ein. Und dann feiern wir alle miteinander, essen natürlich alle Knödel, weil wir die ja selber gemacht haben. Spätzle übrigens auch, und veganes Essen machen wir auch. Und das ist so ein schönes Miteinander. Das ist so groß, ja. Und auch wenn Leute dann weggehen, also ich habe auch schon für andere Unternehmen ausgebildet, das soll auch die Zukunft sein. Ich möchte der erste Anlauf sein, möchte meine Mitarbeiter so stärken, dass sie es auch schaffen, in der freien Gastronomie, wo ich nicht mehr dahinter stehe, auch zu bestehen. Und jetzt dadurch, dass ich jetzt eben verteilt habe in 5 Betriebe, habe ich gemerkt, haben wir schon viel richtig gemacht.
Ja, das ist toll. Ich glaube, das ist ein großartiges Engagement. Man merkt ja auch, dass Ihnen das wirklich am Herzen liegt, dass wir noch viel öfter bräuchten. Ich meine, wir haben ja ein System auch mit den Werkstätten in anderen Bereichen. Ich bin oft mit der Lebenshilfe auch in der Diskussion, weil bei uns eine Kollegin, die Nina Trautner, Vorsitzende der Lebenshilfe ist, Barbara Stamm, hat das ja lange gemacht. Und ich glaube, das sind eigentlich die Kerne auch des Sozialstaats. Ich denke im Moment viel über den Sozialstaat nach, weil die Frage ist ja, was können wir uns eigentlich nur leisten? Wenn die Wirtschaft nicht funktioniert, Wohlstand, Sozialstaat, wo müssen wir die Dinge konzentrieren? Und ich glaube, das, was Sie beschrieben haben, so ganz nahe, unmittelbar bei den Menschen, auch bei den Schwächsten möglicherweise, denen Perspektiven zu geben und Zukunft, das ist eigentlich der Kern auch eines Sozialstaats, den wir erhalten müssen und den wir auch unterstützen müssen.
Also es gibt ja jetzt schon diese Anfänge von diesen Wohngemeinschaften von Studenten. Also ich habe jetzt einen Mitarbeiter von mir, der ist jetzt da gerade ausgezogen. Die sind zu neunt, ja, das sind 5 Studenten und 4 Besondere, die da wohnen. Dafür kriegen die Studenten ein bisschen billiger, ein super Konzept, ja. Haben ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gebraucht, wer ist für was zuständig das und sonst was. Ja. Jetzt haben sie natürlich auch einen Putzplan, gell? Weil das nämlich wie, also das ist ja immer so die Geschichte. Die Leute, die zu mir kommen und immer sagen, hey, wie machst du das? Ja, ganz normal. Das ist ja übrigens auch das Wichtige. Dieses ganz Normale. Ja? Also, dass Menschen merken, dass man nicht anders sein muss. Mhm. Also Beispiel, kommt der Mann zu mir ins Lokal rein, schaut er mich an, sagt er, gell, Sie sind die Chefin. Sag ich, ja. Wo sanzen Ihre Behinderten? Dann sage ich so, wie meinen Sie jetzt das? Ja, wo sanzen? Dann sage ich, ja, vielleicht steht einer vor Ihnen. Dann schaut er mich von oben bis unten an, sagt er, na, gell, Sie sind nicht behindert. Sag ich, man sieht es die Leute gar nicht an. Mhm. Dann hat er sich hingesetzt, hat gegessen, hat mir bei jedem Bissen angeschaut, hat gesagt, nacke, sie ist nacke. Und dann ist er gegangen. 2 Wochen später kam der wieder. Dann habe ich ihn genommen, habe ich gesagt, jetzt wollte ich ja mal fragen, was Sie von mir erwartet haben. Haben Sie gemeint, ich mache die Tür auf und sage, schauen Sie, da haben wir einen ausgeprägten Asperger, gleich dahinter das Down-Syndrom. Dann hat er gesagt, nein, so meine ich es nicht. Ich meine nur, solche Leute sieht man gar nicht mehr auf der Straße. Sag ich, was meinen Sie denn mit solchen Leuten? Ja, dass man das so, sag ich, sehen Sie? Genau das ist es. Jeder Mensch ist anders. Ja? Lassen Sie sich einfach darauf ein. Bleiben Sie einfach da. Der war dann Stammgast bei uns.
Ja, und das ist ja das Thema Teilhabe. Letztlich ein Teil der Gesellschaft, der normalen Gesellschaft zu sein. Ich hab bei mir da wirklich auch viel Kontakt, auch so ein Inklusionscafé zum Beispiel, wo tatsächlich also sich geöffnet wird, auch nach draußen, wo die Menschen reinkommen.
Das ist wichtig.
Und das finde ich schon, sind die richtigen Ansätze. Also ich finde, das, was Sie mal in den ersten Arbeitsmarkt auch reinzugehen, das ist natürlich das Beste. Wenn man das schafft und dann Selbstständigkeit in einem gewissen Rahmen vermitteln kann, dann ist das tatsächlich der Goldweg, wenn man das hinkriegt. Ich frage jetzt einfach mal, ohne dass das da draufsteht. Ja. Die Gastronomie ist ja für mich tatsächlich auch so ein Kern unserer Wirtschaft. Also ich bin ja nicht nur ein großer Fan von Essen und Trinken, aber weil ich das tatsächlich auch gerne mache und der Genuss gehört dazu. Man braucht da schon eine besondere, das ist kein Beruf, gell? Das ist schon Berufung auch, oder? Wenn man so wie Sie jetzt Wirtin ist oder also ich finde, bei Ihnen spürt man das so richtig.
Also das muss sein, definitiv, glaube ich. Also das musst du fühlen. Wir müssen Gastronomie allerdings neu denken.
Ja.
Man merkt es ja, also es ist so gut wie nicht mehr finanzierbar. Die 7% haben wir leider nicht geschafft.
Ja, die wollen wir ja wieder.
Ja, also, aber das alleine reißt es ja nicht raus. Ich merke das jetzt so, also wir machen ja wie gesagt viel Catering und die Ansprüche gehen komplett auseinander. Ja? Also sobald die Veranstalter unter 35 sind, ist dieses Menü vegan-vegetarisch, ja? Was es komplett umstellt. Ja? Das ist ganz lustig, weil dann kommt jemand, ja, wir hatten zum Beispiel, haben wir den Architekturpreis im alten Rathaus gecatert. Und dann kommen dann Herren, die älter sind wie 35, die gehen dann von vorne bis hinten, wir haben es beschriftet, was es alles gibt, ja. Ach, ach, dann nehme ich was Süßes. Ja, also das ist sehr interessant, ja, genau. Und dann haben wir auf der anderen Seite, ich weiß jetzt gar nicht, ob man so viele Namen sagen darf, aber eine Firma, die bei uns Mittagsessen bestellt und die nehmen ausnahmslos Fleischgerichte. Ausnahmslos. Dann habe ich gesagt, wir wollen nichts, was Vegetarisches dazu bestellen. Ja? Nein, bei uns ist Havarie. Ja? Also es ist, also wir müssen Gastronomie neu denken. Und was ich auch ganz schade finde, nur zu dem Thema, das ist ja zum Beispiel, dass in der Versorgung der Kinder ist ja der Fisch rausgekommen. Und wenn ich mich jetzt an meine Kindheit erinnere, das Fischstäbchen mit Erbsen und Kartoffelbrei, das war doch eine elementare Geschichte am Freitag.
Kann ich mich auch noch erinnern, ja.
Also das war doch Freitag irgendwie, ja, finde ich schade.
Ich habe den Captain Iglo.
Ja. Genau. Ja. Aber das gibt es auch in gesund. Ja.
Nein,
was ich sagen muss, natürlich. Also Gastronomie musst du lieben. Trotzdem musst du in der heutigen Zeit, du musst neue Konzepte fahren.
Es ist schwieriger geworden.
Ja, es ist viel schwieriger geworden. Du musst neue Konzepte fahren. Und ich glaube, man muss Menschen mehr, also dieses Storytelling, ja, was wir auch machen. Wir haben jetzt zum Beispiel wild, wirklich aus eigener Jagd, ja, also wir sind so kurz davor, dem Hirschen auch noch einen Namen zu geben, ja, aber ja, das machen.
Sind
das
Sie hat, Jägerin?
Ja. Ja. Gut. Das hat ein Bauer hat das sehr, sehr erfolgreich in der Schweiz gemacht, mhm, übrigens. Ja? Da kaufst du das Stückel Fleisch und dann steht da die Erna und die war dreimal auf der Hochweide in Timbuktu. Also nicht in Timbuktu natürlich, nein, sondern so, ja. Aber der hat, ja, der schreibt tatsächlich auf jedes, mhm, Stückel Fleisch so Geschichten drauf. Ja, ist damit extrem erfolgreich. Aber das glaube ich schon, also die Leute wollen, ja, sie sagen es immer. Ja, wenn sie dann den Preis hören, dann, dann finden sie es.
Aber wir brauchen auch die richtigen politischen Rahmenbedingungen. Sie haben die Mehrwertsteuer schon, sie haben flexible Arbeitszeit. Das ist auch ein Riesenthema.
Elementar, elementar.
Sagen wir bei mir, die wird ja draußen, ich habe eine Hochzeit, dann kann ich gar nicht, die Leute soll ich heimschicken, aber eine zweite Schicht, das geht gar nicht. Also wir müssen einfach ein bisschen mehr Flexibilität in den ganzen
und
Prozess.
Und was ich mir auch wünschen würde, und das kommt leider seitens der, der Stadtregierung extrem, bitte, bitte, bitte das Bio mal weglegen und die Regionalität in den Vordergrund rücken. Ja?
Aber das tun wir doch. Regionale Lebensmittel.
Es ist, nein, es muss.
Also ich glaube beides, oder?
Beides ist natürlich die Champions League, aber ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich arbeite mit einem Bauern aus Bichl zum Beispiel zusammen, ja, also wirklich im schönsten Oberbayern. Eine Biozertifizierung dieses Betriebes ist schlichtweg nicht finanzierbar, nicht möglich. Ja. Frag mich ja sowieso, wie man sagen kann, dass es ein Biohonig ist, weil der Biene kann ich nicht mehr nicht verbieten, dass in den genmanipulierten Mais einmal reinschnuppert. Also ich sage die Regionalität bei uns, wir dürfen sowieso nicht mit Pestiziden. Ja. Also ich finde, wenn ich weiß, wie da die Kolben aufgezogen werden, ja, das ist wunderbar. Und dann kann ich einfach auch sagen, Regionalität. Also dieses Bio, was uns übrigens auch bei der Wiesn sehr, sehr groß also ans Herz gelegt wird. Ja. Natürlich versuchen wir, was sinnvoll ist in Bio zu machen. Hm. Aber die Regionalität ist das, was uns noch näher stehen sollte. Also, weil also ich halte nämlich nichts von der
Fan
Bio.
Von regionalen Lebensmitteln.
Ja,
ich glaube aber, wer den Weg gehen will, der sollte es auch möglich haben, diese Themen. Aber ich glaube, regional ist schon ein wichtiges Thema.
Ja, ich kann ja nur schon eine Geschichte erzählen. Wir haben, wir sollten was produzieren für in Bio-Qualität für einen großen Händler. Weil wir waren ja EU-zertifiziert. Und dann habe ich 3 Kilo Zwiebeln bestellt bei Demeter. Kennt ja jeder. Und dann kam das 3-Kilo-Packel, weiße Zwiebeln. Und dann steht drauf Ursprungsland China. So, jetzt frage ich mich, hat der Bauer in China die gleichen Biozertifizierungsauflagen wie ich? Was haben wir für einen CO2-Aufstoß? Dann habe ich da angerufen und gesagt, also seid mir nicht böse, es sind Zwiebeln. Also ja, wir schicken Ihnen was Neues. Tag später, oder 2 Tage später, war das nächste Packerl da, Ursprungsland Ägypten. Dann habe ich gesagt, wir reden von weißen Zwiebeln. Wir reden nicht von der Jackfruit. Ja. Ja? Und ich finde, da müssen wir wirklich vor der eigenen Haustür kehren und müssen wir sagen, Freunde, bleiben wir mal da. Ich habe ein neues Label ins Leben gerufen, Regional 100. Alles, was da auf den Tisch kommt, ist nicht mehr als 100 Kilometer gefahren. Weder vom Entspelzen, noch vom Anpflanzen, noch von allem. Und wenn das jeder machen würde, da würden wir uns viel CO2 einsparen.
Das war jetzt schon fast ein gutes Schlusswort. Ich will mich sehr herzlich bedanken bei Ihnen. Hat großen Spaß gemacht, das Gespräch. Wir sehen uns spätestens beim Schafkopf auf der nächsten Wiesn.
Der Platz ist reserviert.
Ich hoffe zwischendurch auch. Und ich persönlich freue mich ganz besonders auf meinen nächsten Besuch im Wirtshaus, weil das für mich tatsächlich immer ein wichtiges Erlebnis ist, ob ich mit der Familie reingehe zum Essen oder mit den Freunden mal so einen Abend verbringe. Das gehört zu unserer Kultur dazu und Sie machen das großartig, auch die Inklusion. Dafür herzliches Vergelt's Gott. Alles Gute, bleiben Sie gesund und wir sehen uns.